Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein historischer Handschlag und das erklärte Ziel, das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges zu begraben. Nichts weniger als das erwartet Barack Obama von seinem heutigen Treffen mit Kubas Staatschef Raúl Castro. Guten Abend. Gerade einmal 90 Seemeilen liegen zwischen Kuba und den USA. Eine Flugstunde trennt die Hauptstädte Washington und Havanna. Und doch lagen über Jahrzehnte Lichtjahre zwischen beiden Staaten und alles, was sie verband, waren eine schillernde gemeinsame Geschichte und die bunten amerikanischen Autos. Nun hat mit Barack Obama zum ersten Mal seit 88 Jahren ein amerikanischer Präsident wieder kubanischen Boden betreten. Und die Flaggen wurden gehisst für eine Annäherung der früheren Erzfeinde, was dem armen Land vor allem wirtschaftliche Freiheiten bringen kann. Doch wenn der eine wieder mit dem anderen spricht, heißt das noch lange nicht, dass jetzt kubanische Oppositionelle endlich wieder ungestraft den Mund aufmachen dürften. Peter Sonnenberg berichtet.
Geschichte schreiben macht Laune und die beiden Präsidenten wissen, welch bedeutenden Platz dieser Moment in den politischen Archiven einnehmen wird. Raúl Castro und Barack Obama wissen aber auch um die gewaltigen Hindernisse, die sie noch zu bewältigen haben, bis solche Treffen wieder zum Normalzustand werden. Castro forderte erneut das Ende des Wirtschaftsembargos und ignoriert, dass Kuba mehr als andere die Menschenrechte missachtet. Wir wehren uns gegen die Einmischung in unsere Politik und gegen die Doppelmoral in der Auslegung der Menschenrechte. Wir haben auch viel zu diesem Thema beizutragen und haben unsere Position offen klargestellt, damit wir mit dem begonnenen Annäherungsprozess fortfahren können. Das Ziel des Dialoges über Menschenrechte ist nicht, Kuba zu diktieren, wie sie ihr Land regieren sollen, sondern nach und nach eine ehrliche Diskussion über die Frage zu entwickeln.
Wir haben eine frank und candid conversation around this issue.
Beide waren sich einig, dass es zwischen ihnen immer Differenzen geben wird, welche die Kooperation aber nicht ausschließen müssen. Als die siegreichen Revolutionäre um Fidel Castro 1959 nach Havanna einzogen, hätten Kuba und die Vereinigten Staaten durchaus noch Freunde bleiben können. Erst als der Revolutionsführer Kuba zu einem kommunistischen Land machte, amerikanischen Besitz verstaatlichte und die Sowjetunion zum engsten Partner machte, kam es zum Bruch und die USA belegten Kuba mit dem Wirtschaftsembargo. Als Nikita Chruschtschow Atomraketen in Kuba stationieren wollte, geriet die Welt an den Rand eines Atomkrieges. Mit der Drohung, Kuba anzugreifen, beendete Amerika zwar die Kuba-Krise, aber die Feindschaft zwischen Kuba und den USA vertiefte sich weiter. Das Embargo belastet den Inselstaat bis heute. Die eigene Misswirtschaft tat ihr Übriges, dass Kuba industriell nie weit über den Stand aus Revolutionszeiten hinauskam. Die Enteignungen von damals beschäftigen in Florida Anwalt Nicolas Gutierrez. Der Exilkubaner vertritt Familien, die in Kuba enteignet wurden und ihren ehemaligen Besitz, Zuckerfabriken zumeist, im Zuge der politischen Annäherung zurückfordern wollen. Den Besuch von Barack Obama in Kuba findet er zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut. Wir haben alle von dieser Öffnung zwischen Kuba und den USA geträumt, aber sie sollte ablaufen wie in Osteuropa. Zuerst muss das System sich ändern, erst dann wird es belohnt. Luis Betancourt ist Historiker in Havanna. Der 78-Jährige hat die Enteignungen miterlebt und verteidigt sie. Die Amerikaner hätten Kuba mit dem Embargo genug geschadet. Sie sollten keine Ansprüche oder Rückforderungen stellen. Das Beste wäre, alles zu vergessen und bei Null anzufangen. Denn ein Problem, das man 60 Jahre lang mitgeschleppt hat, kann man nicht in 2 Jahren auslöschen. Die Erkenntnis des heutigen Besuchstages bestätigt die bisherigen Eindrücke. Kuba und die USA werden sich mit sehr kleinen Schritten annähern. Aber man hat eingesehen, dass jahrzehntelanges Schweigen gar keinen Fortschritt bringt.
Peter Sonnenberg in Havanna. Noch im vergangenen Jahr hat Obama gesagt, er würde erst nach Kuba reisen, wenn sich die Menschenrechtslage dort gebessert habe. Nun wurden erst gestern, also am Vorabend dieses Besuchs, nochmal medienwirksam Demonstranten verhaftet. Das ist doch mindestens ein Affront gegen Obama.
Das ist so, das ist sogar ein Schlag ins Gesicht, aber Obama war schon in der Luft, als die Damen in Weiß verhaftet wurden. Das ist schon eine Routine-Protestveranstaltung. Jeden Sonntag findet sie statt, diesen Sonntag auch. Und normalerweise fast jeden Sonntag werden diese Damen verhaftet. Und gestern auch, obwohl 1500 Journalisten hier auf der Insel sind und man angenommen hat, an diesem Sonntag würde die Regierung die Damen in Weiß vielleicht mal laufen lassen. Nein, sie hat die Damen wieder verhaftet und Obama musste das hinnehmen. Und das ist ein sehr deutliches Zeichen der kubanischen Regierung an Barack Obama, die ihm damit wohl sagen will, wir lassen uns hier nicht in die Politik reinreden, ob du hier bist oder nicht. Wir machen unsere Politik so weiter, wie wir sie immer gemacht haben.
Aber auch Obama will Zeichen setzen. Morgen will er sich mit Dissidenten treffen. Wenn sich schon die Führung davon nicht beeindrucken lässt, welches Signal sendet das an die Bevölkerung?
Es ist so hier in Kuba, dass nicht sehr viele Menschen die Dissidenten, die Protestbewegung unterstützen. Das liegt daran, dass einfach die Repressionen, die befürchtet werden, zu groß sind. Barack Obama setzt damit ein Zeichen und dieses Zeichen geht deutlich in Richtung Bevölkerung. Schaut, ich unterstütze hier die Opposition und das ist ein Zeichen, dass der Bevölkerung hier möglicherweise guttun wird und möglicherweise auch einer Opposition in Kuba Aufschwung geben wird.
Wenn es auch noch eine Weile dauern wird. Danke, Peter Sonnenberg, für heute nach Havanna. Und Obamas historischen Besuch in Kuba kommentiert nun Ute Brucker vom Südwestrundfunk.
Historisch, an diesem Wort kommt heute niemand vorbei. 5,5 Jahrzehnte nach dem Invasionsdebakel in der Schweinebucht posiert Barack Obama auf dem Platz der Revolution mit Che Guevara im Hintergrund. Was für eine Szene. Die US-Politik hat sich verändert, er hat sie verändert. Vorbei die Zeiten, als man missliebige Regierungen in Lateinamerika wegputschen half und rechte Diktatoren unterstützte. Stattdessen Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht der Kubaner. Historisch also, aber irgendwie auch so auffallend lässig und cool die Haltung des Staatsgastes. Obama-Family auf Altstadtbummel, die Schwiegermutter im Schlepptau. Witze reißen mit einem kubanischen Komiker, ein Baseballspiel. Das ist kein Beiprogramm, sondern Teil der Mission, die da heißt, die Herzen der kubanischen Bevölkerung erobern. Viele kleine Schritte vereinbaren, auf Wandel durch Annäherung hoffen, weil mehr auch nicht drin ist. Denn dort, wo es ums Eingemachte geht, ist das politische Herz des Gastgebers mit Schaumoffensiven kaum zu erreichen. Da bellt Raúl Castro heute fast schon ins Mikrofon. Politische Gefangene, Menschenrechtsverletzungen? Plötzlich ist der kubanische Präsident schwerhörig. Obama besucht Kuba kurz vor Ostern. Eine bekannte kubanische Dissidentin schreibt, es erwarte ihn der Ruhm der Popularität. Das Kreuz der überzogenen Hoffnungen müsse er aber auch tragen. Und wie historisch der Besuch in seiner Wirkung ist, sollten wir die Kubaner erst ein wenig später fragen.
Ute Brucker kommentierte. Und nun zum großen sozialistischen Bruder Kubas. Das Riesenreich China hat sich zwar wirtschaftlich enorm entwickeln können, doch politisch ist dieses Riesenreich ähnlich wie Kuba festbetoniert. In alten Strukturen, in denen Menschen im Gleichschritt zu marschieren und stramm zu stehen haben vor dem, was die Partei erlaubt und was nicht. China hat viele ausländische Staatsoberhäupter kommen und gehen sehen, die mal mehr, mal weniger mahnten, man möge doch die Menschenrechte wahren. Doch nun reiste Bundespräsident Joachim Gauck in das Land und mit ihm hohe Erwartungen. Wie würde wohl der ehemalige Bürgerrechtler, wie würde wohl der überzeugte Antikommunist einer kommunistischen Staatsführung begegnen? Matthias Deiß hat den Besuch beobachtet.
Redaktionskonferenz bei einem Umweltmagazin in Peking heute Morgen. Chefredakteur Liu Changping ist in China bekannt. 2012 wies er einem hohen Staatsbeamten Korruption nach. Der Beamte landete damals hinter Gittern und Changping verlor seinen Posten. Wenn es um die Berichterstattung in den Ressorts Politik, Finanzen, Justiz oder Gesellschaft geht, ist die Situation für Journalisten hier in China zurzeit schlechter als in den letzten 30 Jahren. Viele Journalisten haben deshalb mittlerweile aufgegeben und den Beruf gewechselt. Öka ist ein deutsch-chinesisches Kooperationsprojekt. Hier darf Changping wieder berichten. Seine Redaktion testet Milchpulver und Cremes, Sojaöl oder Atemmasken. Es geht also um Gift in Kosmetik und Lebensmitteln, um Luftverschmutzung, Themen, die in China Bürgern und Regierung Sorgen bereiten. Nur deshalb wohl werden die Tests geduldet. Wir halten uns bei allen Tests streng an das Gesetz und hoffen, dass alle merken, wie sehr sie unsere Hilfe brauchen. Das gilt auch für die Regierung, die am Ende ja auch Konsumenten sind. Eingeschränkte Pressefreiheit ist nur einer der Gründe, warum der Bundespräsident diesen Staatsbesuch heute als Herausforderung bezeichnet. Aber Gauck will mit Staatspräsident Xi Jinping die deutsch-chinesischen Beziehungen weiterentwickeln. Lob kann da nicht schaden und ist auch ernst gemeint.
Es war für uns wichtig zu erleben, dass bei verschiedenen Konfliktherden, Syrien, Iran, auch bei UN-Einsätzen in Afrika, die chinesische Seite international mehr Verantwortung zu übernehmen bereit ist.
Menschenrechtsverletzungen habe er auch gegenüber Ministerpräsident Li Keqiang thematisiert, allerdings hinter verschlossenen Türen. Wirklich konkret darüber erzählen will der Bundespräsident nicht, aber die kritischen Themen seien zur Sprache gekommen.
Rechtssicherheit ist das stabilisierendste Element, was wir kennen. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern es gilt für das Vertrauen, das wir zueinander entwickeln müssen. Und deshalb hat das eine Rolle gespielt. Konkret bin ich auch geworden, ja. Aber das diktiere ich Ihnen jetzt nicht in die Blöcke.
Journalist Chang Ping darf über Gaucks Besuch nicht berichten. Kritische Zeilen auf seinem Blog wären innerhalb von wenigen Minuten gelöscht. Die Zensoren würden immer strenger. Kurz vor wichtigen Staatsereignissen sorgt die Regierung dafür, dass das Internet für alle, die gerne ihre Meinung sagen, eingeschränkt wird. In China ist es deshalb heute sehr, sehr schwer, seine Meinung zu äußern. In Zeiten wie diesen komme es auf Hilfe von außen an, sagt Liu Changping. Er hofft deshalb, dass der Gauck-Besuch in China Wirkung zeigt, zumindest ein wenig.
Und wir kommen nach Deutschland. Viele, die das Berufsleben hinter sich haben, konnten sich heute über eine Ankündigung freuen. Sie bekommen nämlich bald mehr Geld. Die Nachricht mit Judith Rakers.
In diesem Jahr erwartet die rund 20 Millionen Rentner eine Erhöhung ihrer Bezüge. Die Renten steigen im Juli so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr. Wie Bundesarbeitsministerin Nahles mitteilte, gibt es im Westen 4,25% mehr Rente, im Osten sind es 5,95%. Gründe sind die gute Beschäftigungslage und die gestiegenen Einkommen. In Potsdam haben die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaften fordern rund 6% mehr Lohn für die mehr als 2 Millionen Beschäftigten. Bund und Kommunen lehnen dies als unangemessen ab und verweisen auf finanzielle Belastungen durch die Versorgung von Flüchtlingen. Verhandelt wird unter anderem für Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Kliniken und Bundespolizisten. Die Zahl der Zuwanderer hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen rund 2 Millionen Ausländer nach Deutschland, unter ihnen viele Flüchtlinge. Da gleichzeitig 860.000 Menschen fortzogen, ergibt sich eine reale Zuwanderung von 1,14 Millionen Menschen, so vielen wie nie zuvor. Türkische Beamte sind auf den griechischen Inseln Lesbos und Chios eingetroffen. Sie sollen bei der Umsetzung des Flüchtlingspakts mit der EU helfen. Er sieht vor, dass alle in Griechenland ankommenden Flüchtlinge registriert und in die Türkei zurückgeschickt werden. Das Abkommen trat gestern in Kraft. Weiterhin versuchen viele Menschen mit Schlauchbooten über die Ägäis in die EU zu gelangen. In Donetsk hat ein russisches Gericht mit der Urteilsverkündung gegen die ukrainische Militärpilotin Nadjezda Savchenko begonnen. Ihr wird vorgeworfen, im Kriegsgebiet der Ukraine 2014 am Tod von 2 russischen Journalisten beteiligt gewesen zu sein. Die Richter halten die 34-Jährige offenbar für schuldig. Die weitere Verlesung des Urteils wurde auf morgen vertagt. Dann soll auch das Strafmaß verkündet werden.
Als Rebellen sind sie 2013 ins politische Geschäft gestartet und wollten zunächst der deutschen Europolitik an den Kragen. Dann war es der Ruf nach einer anderen Ausländerpolitik, mit der die selbsternannte Alternative für Deutschland bei vielen Wählern punktete. Vor allem mit ihrem scharfen Kurs gegen die Aufnahme von Flüchtlingen war die AfD bei den Landtagswahlen vor gut einer Woche erfolgreich. Nun will sich die Partei erstmals ein Programm geben und ihr Image eines rechten Rabaukenhaufens, das sie bei vielen hat, loswerden. Sie gibt sich betont bürgerlich als Anwalt der kleinen Leute und wahrer Streiter für soziale Gerechtigkeit. Über die Ziele, die sich die AfD ans Revers heften will, Marie-Christine Böse.
Jörg Meuthen sucht seinen Weg.
Gut, so, wo müssen wir denn eigentlich hin?
Der Co-Chef der Bundes-AfD ist nun auch Chef der AfD-Fraktion in Baden-Württemberg. Meuthen ist ein Wirtschaftsliberaler, den Weg seiner AfD aber legt er nicht fest.
Dieses Links-Rechts-Schema, das ist im Grunde genommen aus unserer Sicht etwas Überkommenes. Vernunft und Pragmatismus in den Einzelfragen, das ist unser Thema.
Unzufriedene aus allen politischen Lagern hat die AfD eingesammelt. In Baden-Württemberg mit eher gemäßigtem Kurs, in Sachsen-Anhalt mit radikalen Tönen. Nun sucht die AfD einen gemeinsamen Nenner. Will sie Partei der liberalen Besserverdiener sein oder der sozial Schwachen? Die nämlich bescherten der AfD enormen Zulauf. Parteichefin Petri stimmt überraschend neben Rechten auch linke Töne an.
Frau Petri will so etwas werden, wie es bereits die FPÖ in Österreich ist, wie der Front National in Frankreich, nämlich die Partei der kleinen Leute und letztlich die Arbeiterpartei.
Solche Vergleiche mag Petri gar nicht. Die AfD mache ihr eigenes Programm, sagt sie. Und das ist es, zumindest der Entwurf für den Parteitag. Für alle Unzufriedenen scheint etwas dabei. Im Asylrecht will die AfD denen Schutz bieten, die Schutz brauchen. Von einem Aufnahmestopp ist keine Rede. Dabei hatte André Poggenburg den im Wahlkampf gefordert. Eine Kehrtwende vollzieht die AfD beim Mindestlohn. Plötzlich ist sie dafür, offenbar weil viele sozial schwache AfD gewählt haben. Gleichzeitig will sie die Erbschaftssteuer abschaffen. Das aber würde die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich vergrößern.
Ich sage immer, wir sind eine liberal- und nationalkonservative Partei. Wir müssen Spektrum abbilden. Nur so können wir Volkspartei werden.
Partei eines Volkes, das lieber unter sich bleibt. Denn im Programm finden sich auch Ideen vom rechten Rand. Die AfD lehnt eine multikulturelle Gesellschaft ab. Sie schreibt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, will Burkas in der Öffentlichkeit verbieten. Statt Masseneinwanderung schlägt sie vor, dass die Deutschen mehr Kinder bekommen sollen. Auf 80 Seiten Spagat zwischen rechtspopulistischen und neoliberalen Ideen.
Das Programm ist genau die eierlegende Wollmilchsau, die man von Parteien kennt, die wie auch die FPÖ einerseits neoliberal sein wollen, nämlich für den schlanken Staat plädieren auf der einen Seite, aber natürlich trotzdem die Behauptung tätigen, den kleinen Mann, die kleine Frau nicht zu vergessen, paternalistisch zu sein. Und das hat die AfD mit diesem Programm getan.
Die Partei bietet sich heimatlosen Rechten an, heimatlosen Linken, heimatlosen Liberalen. Auf dem Parteitag Ende April wird sich zeigen, was die Mitglieder mitmachen.
Wer schon einmal tauchen war, der weiß, so sieht es in den schönsten Ecken der Ozeane dieser Welt tatsächlich aus. Und dieses im australischen Great Barrier Reef aufgenommene Bild einer schillernden Korallenlandschaft ist nicht etwa eine nachträglich bearbeitete Fotomontage. Doch dem Clownfisch vergeht allmählich das Lachen. Denn dies ist das neue, das traurige Bild. Dies ist der karge Rest eines einst in allen Farben dieser Welt schillernden Korallenriffs. Rund die Hälfte der Pflanzen im weltgrößten Riff haben kapituliert, im durch den Klimawandel immer wärmer werdenden Wasser. Nun haben wir schon oft berichtet von Klimakonferenzen, bei denen viele Hände geschüttelt und unendlich viele Versprechungen gemacht wurden. Zuletzt geschah das vor genau 100 Tagen in Paris. Heute wollen wir wissen, was ist eigentlich aus diesen Versprechungen geworden? Svea Eckert.
Die Erde erwärmt sich. Unaufhaltsam. Das Gletschereis wird immer dünner. Das Abkommen von Paris sollte die Wende sein. Die globale Erwärmung auf unter 2 Grad drücken, darauf hatte man sich geeinigt. Auch er war in Paris. Vor 100 Tagen organisierte die Lobbyarbeit und den Protest, ist heute enttäuscht von Deutschland.
Die Bilanz der Klimapolitik in Deutschland ist ernüchternd. Wegen der Verbrennung von Kohle im Energiesektor, weil wir im Verkehr immer noch nichts getan haben in den letzten 25 Jahren und weil wir weiterhin in der Landwirtschaft auf Massentierhaltung setzen.
International hingegen würde mehr getan. Nie haben Staaten weltweit so viel Geld in erneuerbare Energien investiert. Der marokkanische König hat gerade das erste Kraftwerk des größten Solarenergiekomplexes eröffnet. Die Welt rückt weg von der Kohle. Kürzlich verkündete China, man wolle 1000 Bergwerke schließen. Es sei zu viel Kohle auf dem Markt. Das Reich der Mitte hat ein Smogproblem und rüstet langsam um.
China ist Weltführer bei Windenergie geworden. Die einzigen, die hinterher laufen, sind gerade Europa und auch Deutschland.
Vor 100 Tagen hat sich die Weltgemeinschaft auf ein 2-Grad-Ziel festgelegt. Allen Zusagen zum Trotz, Experten sehen keinen Grund, Entwarnung zu geben.
Zurzeit emittieren wir noch fleißig Kohlendioxid. Und wenn man alles zusammenrechnet und die Verpflichtungen, die freiwilligen Verpflichtungen der Staaten zusammennimmt, würden wir so ungefähr bei einer globalen Mitteltemperatur von 3 Grad über dem vorindustriellen Niveau landen.
3 Grad sei zu viel. Deshalb fordern Umweltverbände Bundeskanzlerin und Regierung auf, Paris ernster zu nehmen, sich stärker von Kohle und Öl zu lösen, damit die Ökosysteme unserer Erde für lange Zeit erhalten bleiben.
In Deutschland hat die Energiewende auch die Stromerzeuger vor große Aufgaben gestellt, vor allem finanziell. Nur die erneuerbaren Energien waren zuletzt im Aufwind und strichen Rekordgewinne ein. Doch auch dort werden die Prognosen verhaltener. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakes.
Der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen Nordex rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlich geringeren Umsatzwachstum von weniger als 10%. 2015 war der Umsatz noch um rund 40% gestiegen. Auch für die konventionellen Energieversorger bleibt die Situation angespannt. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Die großen Energieversorger darben unter den Folgen der Energiewende, die die Politik nach dem Atomunglück von Fukushima eingeleitet hat. Die großen Energieversorger EnBW, Vattenfall sowie RWE und E.ON müssen milliardenschwere Abschreibungen auf Kraftwerke leisten. Bei RWE und E.ON haben sich die Aktienkurse seit der Energiewende drastisch verschlechtert. Auf der anderen Seite haben Anbieter von neuen sogenannten regenerativen Energien in den vergangenen Jahren in der Mehrheit von eben dieser Energiewende profitiert. Nordex, Hersteller von Windkraftanlagen, hat seinen Aktienkurs seit Fukushima vor 5 Jahren um rund 320% steigern können. Neben dem Rückenwind von der Politik muss aber auch das Geschäftsmodell stimmen und die Konkurrenz aus Fernost schläft auch nicht. Daher bremst Nordex seine Prognose für das Geschäft der Zukunft. Die Aktie verliert heute 6,4%. Anleger sind verstimmt. Die Entscheidung zu vorsichtigem Ausblick ist allerdings weise. Viele Unternehmen haben oft zu optimistisch geplant und sind vom Sturm weggefegt worden, als der Wind sich wieder drehte.
Die Börsendaten. Der DAX bleibt heute konstant bei 9.949 Punkten. Der Dow Jones dagegen konnte leicht zulegen und geht mit 17.624 Zählern aus dem Handel. Zu den 13 Todesopfern des gestrigen Busunglücks in Spanien sollen auch 2 deutsche Studentinnen zählen. Das haben die katalanischen Behörden bekannt gegeben. Die Bundesregierung bestätigte dies bislang nicht. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man könne nicht ausschließen, dass Deutsche ums Leben kamen. An der Universität Barcelona, wo die Opfer im Rahmen eines Auslandssemesters studierten, gab es eine Schweigeminute. Die Behörden gehen davon aus, dass der Busfahrer am Steuer eingeschlafen war. Max Kruse vom VfL Wolfsburg gehört nicht mehr zum Kader der Fußballnationalmannschaft. Wegen unprofessionellen Verhaltens suspendierte Bundestrainer Löw den Stürmer für die nächsten Spiele. Ausschlaggebend war ein Vorfall am Wochenende. Eine Reporterin hatte Kruse in einem Berliner Club fotografiert. Daraufhin nahm er ihr das Handy weg und löschte die Aufnahmen.
Ins Kaffeehaus gehen Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen. Das wusste schon der Schriftsteller Alfred Polger und sei es nur die Gesellschaft schwungvoller Kellner. Das Kaffeehaus war seit jeher jener anregende Ort, an dem nicht nur Bohnen gebrüht, sondern auch Ideen ausgebrütet wurden. Man muss es ja nicht gleich so halten wie Honoré de Balzac, dem nachgesagt wird, er habe beim Dichten in einem solchen Etablissement jeden Tag 40 Tassen Kaffee getrunken. Eine Tasse Kaffee gibt es heute, am Welttag der Poesie, in vielen Kaffeehäusern, nicht nur in Wien, nicht nur für mindestens 3,50 Euro, sondern zum Preis eines Gedichts über die Melange von Poesie und schwarzer Bohne Till Rügger.
Es ist eine Art zu bezahlen, die erscheint irgendwie aus der Zeit gefallen.
Schönbrunnerluft, Kapuzinergruft, Fiakerduft, Wien, die Freiheit ruft.
Heute muss ich nicht zur Arbeit gehen, Halt leiste ich mir's, spät aufzustehen.
Yippie, yeah, you, die Zeit vergeht im Nu. Im Korb, da geht ein Kaffee oder zwei. Hier ist mir alles einerlei.
Für jeden Reim ein Kaffee, Poesie und Gedichte statt Euros und Kreditkarte.
Der Tag der Poesie ist so wie Sie sehr schön.
Tan feliz estar aquí, estoy en Viena por ti.
Kaffee und Tee, das ist kein Schmäh, hab ich kennen, tut sehr weh.
Und die Wiener dichten gerne. Der Gast wird zum Poeten, der Kellner zum Lektor.
Hier und da muss man halt das schon kurz durchlesen, wenn die Zeit ist.
Die meisten haben schon gefragt, ob das morgen auch wieder ist.
Weltweit gab es heute die Aktion Bezahlen mit einem Gedicht in über 1300 Kaffeehäusern.
Dann geht heute der Kaffee auf Haus.
Aber in keinem so stilvoll wie im traditionellen Kaffeekorb in Wien. Für Inhaberin und Künstlermuse Susanne Wiedl ist die Liebe zur schönen Dichtung ihr Lebenselixier.
Die Poesie und die Liebe, das gehört ja alles zusammen. Und schade, dass man ja jetzt nicht mehr so viel Liebesbrief oder Poesie schreibt hat, geht ja wirklich alles über die, über das iPhone und das ist so schnell und unpersönlich. Ne?
Denn Liebe ohne Poesie gibt es nicht, auch wenn für die meisten Gäste letztendlich etwas anderes zählt.
Und was gibt's Besseres als in Wien? Einen guten Kaffee, umsonst zum Kriegen.
Man muss was tun, damit man gratis einen Kaffee kriegt.
Ja, also kreative Bezahlung, das finde ich ganz okay, könnte man öfter machen.
Die Gedichte werden gesammelt, die 500 originellsten dann in einem Kunstprojekt veröffentlicht. Und wie die Wiener gerne sagen, eine Melange oder ein kleiner Brauner, die gehen immer.
So, fehlt noch unsere Wetterpoetin Claudia Kleiner. Claudia, wie wird's?
Karin, das ist leider so gar nicht wirklich poetisch und ich sehe auch noch kein blaues Band, das der Frühling möglicherweise wieder durch die Lüfte wehen lässt, denn im Augenblick sieht's noch eher trüb aus. Auch der morgige Tag bringt nicht wirklich viel Sonnenschein. Der äußerste Süden bekommt Sonne ab, da sind's immerhin direkt am Alpenrand, 5 bis 10 Stunden. 2 bis 5 Stunden im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, sonst meist unter 2 Stunden. Und auch die Temperaturen, die fühlen sich noch nicht nach Frühling an. Wobei der Frühling ja eigentlich mit so die poetischste Jahreszeit ist, wo einem am meisten einfällt. Aber Sie sehen, es geht ganz langsam nur bergauf. Hier am Beispiel Frankfurt. Erstmal bleibt es jetzt so bei 9 bis 10 Grad. Dann Richtung Ostersonntag wird es wahrscheinlich wärmer. Wie viel wärmer ist noch nicht so ganz klar. In Frankfurt werden es wahrscheinlich um die 16, 17 Grad sein. Und dann bleibt es möglicherweise sogar ein bisschen länger. Ja, ich würde auch gerne sagen, es bleibt dann ganz sicher warm. Aber Sie sehen selbst, da ist noch ganz viel Unsicherheit drin. Möglicherweise kommt danach schon wieder kühlere Luft. Also wir gucken mal und freuen uns trotzdem, dass der Frühling jetzt laut Kalender und meteorologisch schon angefangen hat. In der Nacht dichte Wolkenfelder im Norden. Daraus fällt auch gelegentlich etwas Regen. Im Süden bildet sich örtlich Nebel und die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf Werte zwischen 5 und 0 Grad. Morgen Vormittag immer noch kompakte Wolken über der Mitte und dem Norden. Daraus leichter Regen nach Süden hin. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, recht sonnig. Auch in Schleswig-Holstein etwas Sonne. Am Nachmittag wird dann vor allen Dingen nördlich der Elbe die Sonne häufiger scheinen. Auch im Süden zumindest gelegentlich kurze sonnige Abschnitte. Weiter nach Norden dichte Wolken. Immer wieder kommt Nachschub aus Nordwesten, auch mit Regen. Die Temperaturen steigen dann noch meist nur auf Werte zwischen 7 und maximal 12 Grad im Südwesten. Der Wind dazu ist überwiegend schwach bis mäßig und kommt aus Nordwest. Danach wird es wieder wechselhafter, auch im Süden. Da kann es nämlich Mittwoch und Donnerstag Regen, oberhalb von 600 Metern auch Schneeregen geben. Am Mittwoch im Norden trocken, grünen Donnerstag dann im Norden und Osten meist trocken und im Westen und Norden scheint sogar hier und da mal die Sonne. Also, der Frühling kommt, nur bei uns noch nicht so ganz und nicht so schnell.
Wir harren der Dinge und des Frühlings. Danke, Claudia Kleinert. Und das war's von uns für heute. Im Anschluss sehen Sie jetzt die Story im Ersten über das Leben von Top-Managern an der einsamen Spitze, so der Titel der Dokumentation. Um 0:15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.